Einen schönen guten Abend, freue mich sehr, dass Sie dabei sind. Herzlich willkommen zu unserer Sendung. Ja, es hat schon ein bisschen Tradition, dass wir uns hier sehen. Einmal im Jahr, immer im Juli, immer im Sommer, wenn die Dinge heiter und leichter erscheinen. Doch in diesem Jahr ist eher Winter im Sommer. Zu groß sind die Verwerfungen, über die wir sprechen. Amerika, Ukraine, der Angriff auf Israel, der Krieg in Gaza und die Frage, wie geht es eigentlich weiter mit uns, mit unserem Land? Und vielleicht ist es gut, dafür heute einmal an das Fundament zu gehen, auf dem alles aufgebaut ist. Man könnte auch sagen, das Gerüst, das sozusagen alles zusammenhält. 75 Jahre Grundgesetz. Diese Sendung heute soll der Auftakt sein einer kleinen Reihe von feinen Gesprächen, in denen wir über unsere Verfassung, aber auch über unsere Verfasstheit sprechen wollen. Würde des Menschen, vor allen Dingen aber Meinungsfreiheit. Wie kann es sein, dass 60% der Deutschen heute sagen, so richtig offen können wir eigentlich nicht mehr reden? Sicher viel mehr Gefühl als juristische Wirklichkeit. Aber woher kommt es? Nur eine von vielen Fragen an den Bundespräsidenten, an Joachim Gauck. Herzlich willkommen. Ich freue mich sehr.
Danke.
Schön, Sie zu sehen, Herr Gauck. Wie geht es Ihnen? Erstmal die Frage.
Also eigentlich für mein Alter geht es mir gut. Und ich bin 84 und komme nicht nur zu Ihnen, sondern gehe unter die Leute und bin mit meinem letzten Buch zugange oder auf Einladungen von verschiedenen Institutionen unterwegs. Und wir reden über die Dinge, über die Sie mit Ihren Gästen reden. So ist es.
Genau.
Und ich habe da meine Schwerpunkte. Und einer davon war in diesem Jahr also auch das Jubiläum. Und gab diesen schönen Staatsakt in Berlin. Aber darüber hinaus an vielen Stellen im Land eben.
Kommen wir später drauf.
Kamen Leute zusammen, die das Grundgesetz gefeiert haben und mich gefragt haben, was ist es eigentlich? Was bedeutet das für mich?
Genau. Reden wir später ausführlicher darüber. Weil Sie gerade Alter sagen, ganz persönliche Frage und Sie müssen es auch nicht beantworten, wenn Sie nicht wollen. Aber was denken Sie über das Alter? Wie ist es älter zu werden und ab wann ist man alt?
Ja, das ist ja nun total unterschiedlich. Wenn Sie Konrad Adenauer gefragt hätten oder Hans-Jochen Vogel oder Helmut Schmidt, also Sie würden dann immer Auskünfte kriegen, da ist man ziemlich weit in den 80ern oder sogar in den 90ern. Und bei anderen, andere Menschen fühlen sich oder sind auch verbraucht, weil sie zu hart gearbeitet haben oder krank waren mit 60. Und das ist relativ. Also ich bin aus dem Amt gegangen nach einer Periode, weil ich alt genug war, Adieu zu sagen und habe darauf verzichtet, eine zweite Amtszeit anzustreben.
Genau.
Und fand das auch richtig. Aber ich fühlte mich alt. Alt genug zum Ade sagen. Und hinterher habe ich gemerkt, ich bin aber noch jung genug, um mit den Leuten über bestimmte Themen zu reden. Oder auch als Bürger mich zu Wort zu melden, auch manchmal mit Meinungen, die man vielleicht als Bundespräsident so deutlich nicht gesagt hätte. Nicht?
Das heißt, Sie haben jetzt mehr Freiheit in dem, was
so
Sie
ist
sagen.
Es, ja. Du musst als Bundespräsident eben sehr stark auch daran denken, das tun auch alle Präsidenten, wie das Grundgesetz die Rolle definiert. Und das ist anders als in der Weimarer Republik. Der Bundespräsident hat andere Möglichkeiten, geringere Möglichkeiten als der Reichspräsident in der Weimarer Verfassung. Und daran muss man sich halten, das muss man auch lernen. Man darf zum Beispiel nicht so den Eindruck erwecken, man sei eine Ersatzregierung. Ja, und das ist, da muss man sich dann manchmal auch Mühe geben.
Kann ich mir vorstellen. Nochmal, Alter, wären Sie noch jung genug gewesen aus heutiger Sicht für eine zweite Amtszeit?
Ja, aus heutiger Sicht wäre ich das wohl und trotzdem stehe ich zu der Entscheidung. Damals war es so, Herr Lanz, ich habe das mal ganz einfach gesagt, ich wollte nicht Gott versuchen und so tun, als wüsste ich, wie stark und präsent ich noch nach der 80er Jahre wäre. Das kam mir irgendwie vermessen vor. Und ich hatte im Grunde auch das Gefühl, ich habe das meine getan und könne auch bilanzieren oder so. Und dann danach habe ich dann gemerkt, ich möchte mich doch noch mal zu Wort melden und habe dann das vermittels von Publikationen gemacht oder mit Vorträgen. Also wie früher, auch bevor ich Präsident war, war ich auch unterwegs im Land, so wie ein reisender Politiklehrer.
Ja. Und haben Sie es mal bereut?
Nein.
Das kam jetzt sehr schnell.
Also ich krieg sehr
fast zu schnell, als dass ich das einfach so unangeschränkt
Das können Sie machen. Aber wissen Sie, das ist Ich war ziemlich sicher, schon als ich begonnen habe, das habe ich nicht vor mir hergetragen, aber dass ich einmal machen würde. Ich hatte am Schluss die Möglichkeit, ich wusste zu Beginn nicht, dass es leicht sein würde, eine zweite Amtszeit zu machen, aber die Verhältnisse waren damals so, es wäre leicht gewesen. Und dann ist es aber so, ich war dann doch schon auch in einer gewissen Reife. Ja, und ich musste nicht noch mal mit dem Fuß aufstampfen und sagen, ja, jetzt zeige ich es euch und ich bin noch zu so viel imstande. Und das war mir nicht klar, wozu ich noch imstande wäre. Und ich wollte es lieber auf andere Weise geschehen lassen, was in meinem Leben noch passieren würde. Und ich bin ganz einverstanden damit, weil ich diese Möglichkeit, mich einzumischen oder meine Meinung vorzutragen habe in Wort und Schrift, die nutze ich auch, weil ich den Menschen auch, ja, ich möchte an der Seite der Menschen sein, die Freiheit nicht so verstehen, oh, mich kann keiner und ich kann alles, und, sondern das ist meine Freiheit zu etwas und für etwas.
Und die hat auch Grenzen.
In Debatten dabei zu sein, meine Werte zu vertreten und zu verteidigen oder meine Wünsche an die Politik oder an die Bürgerschaft eben zu äußern. Und deshalb bin ich zufrieden mit diesem Leben, so wie es jetzt ist.
Dass ich das frage, hat auch einen Hintergrund. Wie beobachten Sie die Debatte um das Alter von Joe Biden?
Das sollte vielleicht schon die Antwort sein. Aber es ist schon seit vielen Jahren so, dass man sieht, wie er sich bewegt. Und jetzt diese... Wissen Sie, der Mann hat eine wichtige und gute Politik gemacht. Wir brauchten wieder eine amerikanische Alternative der Verlässlichkeit. Und er hat uns dies ermöglicht, dass wir wieder unsere transatlantischen Partner als Garanten von Verlässlichkeit eben wahrnehmen konnten. Und wir fürchten uns vor Zeiten, die vielleicht wieder kommen können. Und deshalb habe ich das so begrüßt, dass er Präsident war. Ich kannte ihn ein wenig und fand das wunderbar, dass die Amerikaner ihm die Möglichkeit gegeben hatten, ins Amt zu kommen.
Ich meine, das mediale Spiel, um es mal so zu sagen, ist an dem Punkt wirklich gnadenlos.
Ja.
Die Kollegen aus der Redaktion haben das dankenswerterweise mal recherchiert. Wenn man sich die andere Seite anschaut, den ebenfalls fast 80 Jahre alten Trump. Trump hat allein im Herbst 7-mal Obama mit Biden verwechselt. Also klassischer Versprecher. Hält Orban für den Staatschef der Türkei. Und es gab 27 Psychiaterinnen, Psychologinnen in 2017, die ihm eine, Zitat, mentale Instabilität attestiert haben. Das findet aber medial nicht die Aufmerksamkeit wie das andere.
Er hat ein besonderes Vermögen, also mit seiner Daseinsform an eine bestimmte Schicht in der Wahlbevölkerung anzudocken. Die sehen in ihm etwas, was ich für fast unerklärbar halte, dass dieser Typ von ganz oben, finanziell gesprochen, sich da zum Retter der Armen und Entrechteten aufmantelt. Und die glauben ihm das. Ja? Und dass evangelikale Christen an dem Lebenswandel eines solchen Menschen im Grunde keinen Anstoß nehmen, sondern es sich total freuen, wenn er gewählt wird. Das sind alles Rätsel. Aber da ist ein Element kommunikativer Präsenz, das eben wirksam ist. Das ist völlig unabhängig davon, was der Mensch taugt oder wie er ist. Und Sie müssen sich mal an die deutsche Geschichte erinnern. Wir haben da einen bestimmten Typ, den nannten die Deutschen einen Führer. Und er hatte eine Gabe medialer Präsenz, die unglaubliche Auswirkungen hat und verführerische Auswirkungen hatte, sodass ein ganzes Land nicht nur geführt, sondern verführt wurde, einfach auch durch ein Talent oder eine Begabung in einer Weise, wie ein Teil der Bevölkerung es brauchte, da zu sein und zu signalisieren, ich kann das. Nehmen Sie mal abgeschwächt, ich will diese Leute nicht vergleichen, wenn ein junger Sozialdemokrat an irgendwelchen Türen rüttelt und dann da will er rein, der träumt davon, einmal Kanzler zu sein. Und eine Wahlbevölkerung wird das dann, weil eine Wahlbevölkerung in ihm sieht, da ist einer, der an sich glaubt, Und der so eine so wie eine Leitfigur im Grunde den Stamm dazu bringt zu überleben in dunklen Zeiten und in Bedrohung und so weiter. Und dieses ja ganz basale Gefühl, ich bin der Leithirsch. Ja. Und nochmal gesagt, ich vergleiche hier nicht Gerhard Schröder, an dem ich viel zu kritisieren habe, mit Donald Trump, aber ich spreche von der merkwürdigen Situation, dass wir Menschen, für die es eine Menge Kritikgründe gibt, dass sie doch eine Wirksamkeit im öffentlichen Raum entfalten, wo ein erwachsener, kultivierter Mensch sagt, geht's noch. Ja.
Aber das ist interessant, was Sie da ansprechen. Bedeutet das mit anderen Worten, dass es, meine, wenn man Joe Biden, vielleicht formuliere ich so rum, wenn man den hört auf Pressekonferenzen, natürlich gibt es dann diese Versprecher, Verstolperer. Und dann kann man sagen, ja gut, der Mann ist eben schon ein bisschen alt und vielleicht ist er gelegentlich auch ein bisschen tüdelig. Man sieht dann aber auch eine große Klarheit in vielen Dingen. Man sieht einen klaren wirtschaftlichen Plan. Man sieht die Hunderttausende neuer Jobs, die der Mann geschaffen hat. Man sieht ein sehr beeindruckendes, vor allen Dingen aus deutscher Perspektive, Wirtschaftswachstum. Man sieht, wie klar er sich gegenüber China aufstellt und so weiter. Man sieht, dass ein Transatlantiker, das ist einer, der an unserer Seite auch steht, der versteht, was in der Ukraine beispielsweise gerade passiert. Aber dann fehlt ihm die Sprache, die Ausstrahlung, schlicht die Kraft. Ist es das, was sozusagen uneingeschränkt notwendig ist für einen Spitzenpolitiker, für einen echten Anführer? Wenn man sozusagen keine Kraft, keine Stärke ausstrahlt, dann kann man nicht bestehen.
Ja, wir sind da an einem wirklich sehr interessanten Punkt des Politikgeschäfts, auch des aktuellen Politikgeschäfts. Ja. Und zwar beim Punkt Kommunikation. Vielfach wird Kommunikation, du musst eben kommunizieren können, das ist praktisch so ein Mittel zum Zweck. Aber Kommunikation ist viel stärker ein essentielles Element des Politischen. So. Und wenn du im Grunde hier Defizite hast, dann kann das Tragische eintreten, dass du mit einem Superprogramm nicht vermitteln kannst, dass du ein Superprogramm hast.
Einmal nur ganz kurz den Ausfallschritt nach Deutschland. Diese Frage der politischen Kommunikation.
Das musste ja jetzt kommen, Herr Lanz.
Ich weiß,
Sie hinkommen, wo Sie hinwollen.
Ja, haben wir diese Fähigkeit zu kommunizieren? haben wir die im Kanzleramt beispielsweise?
Ja, das musste ja nur kommen.
Ja, ich meine, Sie haben es so gut vorbereitet. Der Ball lag auf dem Meter.
Wenn ich da sitzen würde, würde ich das natürlich auch machen.
Ja.
Aber ich will auch sagen, dass ich es bemerke. Ja. So, also wir haben natürlich Unterschiede im kommunikativen Vermögen unseres Führungspersonals. Und das ist so, dass wir, ja, da befinden wir uns in einem Work in Progress, sage ich mal.
Jetzt Work gutwillig. In Progress.
Ja, würde ich mal gutwillig sagen. Also ich
das
denke,
wird nicht
dass,
besser. Work in Progress und gutwillig.
Ja. Also ich lese Zeitungen und ich kommuniziere jedenfalls die traditionellen Medien. Im Netz bin ich da nicht so viel unterwegs. Das würde mich kaputt machen. Aber ich sehe natürlich die Kritikpunkte, die Olaf Scholz zu hören bekommt. Und einen norddeutschen Typ wie ihn wird man nicht grundsätzlich verändern. Aber ich denke, dass seine engsten Berater oder die Menschen, auf deren Urteil er hört, eben auch mit ihm darüber reden werden. Und man sieht manchmal Ansätze, wenn er etwas erklärt, dass möglicherweise, ihr dürft mir vertrauen, diese Botschaft nicht ausreicht. Aber er hat da auch eine sehr erfolgreiche Vorgängerin, die mit der Botschaft, ihr kennt mich und ihr könnt mir vertrauen.
Sie machen auch schon die Handbewegung, wie ich sehe.
Ja, das war intuitiv. Ja. Im Grunde was sehr Wichtiges mitgenommen hat. Und das ist der Vertrauensbonus einer rechtstreuen Bevölkerung gegenüber rechtstreuen Politikern. Und solange diese Politiker nicht im Geruch stehen, korrupt zu sein oder egoman zu sein, ist Deutschland so, dass wir auch eine Neigung zum Vertrauen zu unseren Führungskräften haben. Und deshalb funktioniert sowas jedenfalls eine Zeit lang. Und dann entsteht irgendwo ein Defizit. Wir möchten mehr hören. Ich sag mal ein berühmtes Beispiel. Wir schaffen das. ist eine wichtige und notwendige Botschaft. Man kann keinen Regierungschef achten oder Chefin achten, der sagen würde, liebes Volk, das schaffen wir nicht. Ja, sowas darf man sich nicht wünschen. Der Satz ist an und für sich richtig. Dann kommt aber ein Raum der Vermutungen, weil nicht mehr erkennbar wird, wann und mit welchen Methoden wir was schaffen wollen. Nicht? Und deshalb geht das eine Zeit gut. Ich vertraue dir, weil du uns bisher gut geführt hast. Mhm. Und dann entsteht aber eine Erwartungshaltung, die, wenn da nicht reagiert wird, auch Misstrauen wachsen lässt. Und Misstrauen ist diese Vorstufe zu diesem Frust und zu dieser Wut, die wir in einem Teil der Bevölkerung und im Netz sehen. Ja? Und deshalb sehen wir, immer wenn wir das Kommunikationsverhalten führender Menschen anschauen, wir sehen, wie leicht gute Politik verspielt werden kann oder, wenn ich eine Politik nicht zu erklären vermag, vielleicht auch die Zielvorstellung noch nicht klar genug ist. So dass es eine natürliche Grenze gibt, zu kommunizieren. Wenn ich nicht genau weiß, ob ich abschieben will, wie viel ich abschieben will, wie viele Menschen ich zulassen will, ob ich Grenzkontrollen tatsächlich machen will oder nicht. Wenn ich das nicht total genau ausgearbeitet habe, dann kann ich es auch nicht kommunizieren.
Nein? Okay, das heißt, diese Aussage war kommunikativ ziemlich daneben, heißt das übersetzt.
Also es ist so, dass
Sie spielen an auf den Spiegeltitel Abschiebungen im großen Stil.
Ja, das ist es ist so, dass wir also was Olaf Scholz ja tut, ist, dass er wahrnimmt, hierzu muss was gesagt werden. Und das war besonders eindrücklich bei seiner Zeitenrede, eine äußerst mutige und für mich unerwartete, ein Dokument, ein Monument von einer Rede. Und dann kommt so eine Phase, wo wir nicht genau wissen, wie viel Zeitenwende ereignet sich jetzt in der Politik. Und so ist es auch, wenn Europa anfängt zu sagen, liebe Bevölkerung, wir haben begriffen, ihr habt ein Problem mit der Zuwanderung und wir sehen es in allen europäischen Staaten, dass das nicht geregelte Zuwanderungsproblem ein Triggerelement ist für das Unbehagen dieser Wählergruppen, die dann nach rechts außen gehen. Und so, das erkennt die Politik. Dann sagt sie, wir haben es erkannt. Und dann würde es ein Aufatmen geben und das würde auch politisch Erfolg haben, wenn danach Ereignisse erscheinen, die dieser Ankündigung entsprechen.
Und die sehen Sie nicht?
Ja, und die sehen wir eben zu wenig. Oder das kommt später. Sehen Sie dieses europäische Programm jetzt, wie begrenzen wir? Da sind wichtige Entscheidungen drin und das vertritt der Kanzler jetzt. Sie haben diesen Titel genannt. Jetzt haben wir begriffen, Leute, dreht nicht durch, wählt nicht nur die ihr nicht wählen sollt, sondern wir machen das. So, und jetzt würde die Bevölkerung darauf warten, dass wie in Dänemark, wo eine sozialdemokratische Anführerin sagt,
Mette Frederiksen,
ja, wir haben begriffen, wir machen jetzt was, ja, dann haben sie was gemacht und dann haben sie Erfolg gehabt und haben einen Wahlerfolg eingefahren, der eigentlich nicht zu erwarten war. Und darum ist das mit der Kommunikation mitunter äußerst schwierig. Und ich will nicht so tun, als hätte ich die Lösung in der Hand. Ich habe verschiedene Bücher unserer Fachleute gelesen, nicht von Koopmans, von Schäfer, von Collier, wie eben
also Koopmans, Berliner Migrationsforscher, ja, ja. Paul Collier, Oxford, großer Soziologe, und über Schäfer, diese Leute reden
ja, Sie. Alles ja. Leute, die wissenschaftlich, ja. zum Teil Sozialdemokraten, genau. wissenschaftlich gearbeitet haben. Die Problempunkte sind bekannt.
Richtig.
Was muss man tun, um Leute besser zu integrieren? Wie groß ist das Maß, das die Bevölkerung erträgt? Und welche? Also es gibt ein Wissen darüber. Und wenn du jetzt aber zum Beispiel nur bei dem Thema Abschiebung, wenn du jetzt etwas versprichst und sagst, ich habe begriffen, gut, also da sagen wir, wunderbar, dass Sie das erkannt haben. Jetzt kommt aber der nächste Schritt. Wie soll das organisiert werden? Und wenn dann die Partner nicht da sind, die uns dabei helfen, abzuschieben und Leute zurückzunehmen, ja, dann geschieht nichts. Jetzt wäre es dann immer noch hilfreich zu sagen, zu erklären, was haben wir alles versucht, um das, was wir angekündigt haben, umzusetzen. Dann hast du wenigstens in der Nacharbeit eine Sache, die dir nicht völlig gelungen ist, gehst du vor die Bevölkerung und sagst, ich habe mich bemüht, das ist gelungen und das ist nicht gelungen. Und dieses zu erklären, was nicht gelungen ist, Das ist schwierig. Und einer, der es kann, wie Robert Habeck, der traut sich auch mal zu erklären, was nicht gelungen ist, ist auch ein heikles Thema. Weil es schön, dass einer offen kommuniziert, schwierig, wenn er etwas kommuniziert, was die Leute eigentlich nicht hören wollen. Aber um den Vertrauensverlust einzudämmen, wäre eine Kommunikationsstrategie hilfreich, die auch dann, wenn sie nicht eine völlig erfolgreiche Politik abliefern kann, mit uns als Erwachsene ins Gespräch geht und nicht irgendwelche Ausflüchte sucht und sagt, das haben wir versucht, an dem und dem Tag, an der Konferenz haben wir das und das gemacht, sodass wenigstens die Gutwilligen dann sagen können, naja, ihr habt es wenigstens versucht.
2015, Angela Merkel, wir schaffen das, haben Sie gerade zitiert. Was wäre sozusagen da die Strategie gewesen? Weil da ist schon, ich habe mich im letzten Jahr viel beschäftigt mit Steffen Mau, dem Soziologen,
den Sie, glaube ich, auch
so. Triggerpunkte, hat er geschrieben, ist ein interessantes Buch in dem Zusammenhang. Und das ist einer, erscheint mir zumindest so, dieser Triggerpunkte. 2015.
Ja, das sagen die Führer der nationalpopulistischen Parteien around Germany. Also überall wissen sie das. Jetzt nehmen sie urdemokratische Länder wie die Skandinavier und die Schweiz. Ja, super Demokratien, die besten der Welt. Und dieser Punkt hat ein Teil der Wählerschaft veranlasst, im Grunde rauszugehen aus dem demokratischen Spektrum der Mitte, weil ein Problem, das den Menschen Angst macht oder die Befürchtung, mein Leben ändert sich in einem Maße, das ich nicht möchte. Ich möchte beheimatet bleiben dort, wo ich lebe. Und wenn die traditionellen Parteien diesem Lebensgefühl keinen Raum geben, also die Ängste sind oft übertrieben. Wir sehen das in Sachsen oder Thüringen, wo gar nicht so viele Ausländer sind, aber die Angst vor der Zuwanderung größer ist als in Köln oder Stuttgart. Ja, wo man langjährige Erfahrungen hat, dass die Fremden, dass man sich mit denen auch vertraut machen kann und ähnliches. Und in diesen Gesellschaften wie in der Schweiz oder Skandinavien dorthin zu schauen, ist viel interessanter, als immer nur die Ossis anzugucken. Weil da gibt es eine funktionierende Demokratie und alte demokratische eingeübte Verhaltensformen. Und trotzdem, wenn die konservative Mitte, und das Konservative geht hier ein bisschen konservative Lebensgefühle, die etwa auch die Sozialdemokraten in der Schweiz immer gepflegt haben, ja, Volketheim, das Volksheim, das ist das Modell, was sie geschaffen haben. Und wenn dann aus der Mitte dieser demokratischen Gesellschaft diese Ängste nicht genügend angenommen werden oder jedenfalls bearbeitet werden, du musst ihnen ja nicht gleich folgen, aber du musst hören. Und dann, und darauf hat Ralf Dahrendorf, der verstorbene große Liberale, schon hingewiesen, wenn da in der politischen Landschaft Probleme und Ängste nicht bearbeitet werden von den demokratischen Parteien, dann finden sich welche, die das bearbeiten. Und genau dieses Problem haben wir in ganz Europa gesehen in den letzten Jahren. Und deshalb war dieses 2015 etwas, worüber diese Nationalpopulisten sich total gefreut haben. Ja? Sie haben nämlich nicht genügend Zukunftsangebote. Du kannst hinschauen, wo du willst.
Absolut.
Und du siehst,
AfD war damals bei 3%.
Ja, und du siehst aber bei allen Nationalpopulisten, sie sind im Grunde Trostelemente für die, die sich vor dem Wandel fürchten. Aber was sie an Zukunftsangeboten haben, ist äußerst dürftig. Manchmal überhaupt nicht vorhanden oder sie faseln davon, aus der EU auszutreten oder ähnliches, ähnliche Schaumgebilde. Und du fragst dich dann, was ist es, was sie haben? Aber sie haben eine Botschaft, die die Verunsicherten tröstet und die sagt, wir verstehen euch. Und wir sorgen dafür, dass es wieder so wird, dass ihr euch wieder wohlfühlt. Das ist irrational. Aber der sich gerade verunsichert fühlt durch den starken Wandel, der fragt sich jetzt nicht, wo sind die, die besonders rational sind, sondern der fragt sich, wo sind die, die mich verstehen.
Weil Sie gerade über politische Kommunikation und Botschaften sprechen, gab noch eine zweite in dem Zusammenhang. Das war die im Grunde Ankündigung im Bundestag, auch wieder Olaf Scholz. Wir schieben jetzt auch nach Syrien und Afghanistan ab. Geht um Kriminelle, um Straftäter. Und dann erlebt man, ich habe das hier in der Sendung erlebt, sitzt Saskia Esken hier. Und ich konfrontiere sie damit, ging um die Aufarbeitung der Europawahl, die ziemlich daneben gegangen ist. Und sie sagt, na ja, also dafür ist der Kanzler ja gar nicht zuständig. Das können wir ja gar nicht machen. Das müssen dann schon die Länder machen. Das heißt, du kündigst etwas an und sagst dann aber, pass auf, aber wir machen das eigentlich gar nicht. Das müssen jetzt andere erledigen.
Ja, wenn du Parteivorsitzende bist und bist in der Notsituation, ja, ich Ich beneide Sie nicht um diese Rolle und dann bei Lanz zu sitzen oder noch frecheren Leuten. Das ist ja dann auch alles unerträglich für einen normalen Menschen. Und dann kommt dann sowas raus. Ja.
Ja, gut, es ist der Versuch sozusagen etwas zu erklären, was man kaum erklären kann.
Ja, es ist so.
Aber warum ist da an dem Punkt, also ich hatte dieser Tage schon ein paar Wochen her, haben wir in Mexiko und in Texas gedreht für eine Reportage. Da ging es genau um dieses Thema. Und ich habe dort etwas sehr, sehr Interessantes beobachtet. Wenn Menschen in einer größeren Menge zusammensitzen, und das sieht man auch bei diesem Parteitag der Republikaner jetzt wieder, wo hässliche Dinge gesagt werden, wo dann plötzlich Schilder hochgehalten werden, ganz offiziell gedruckte Schilder, wo über Deportation nachgedacht wird, und jemand wie Elmar Thewissen, unser Korrespondent, sagt, nee, das ist jetzt nicht einfach nur das amerikanische Wort für Abschiebung, sondern da sind wir ganz tief drin im braunen Sumpf. Mm. Und da merkst du, wie verführerisch große Massen sind, welche unglaubliche Dynamik da reinkommen kann. Und ich erinnere mich an ein Gespräch mit so harten Trump-Wählerinnen. Yeah. Die hatten so Ohrringe, da stand dann drauf, Make America Great Again, lauter solche Sachen. Yeah. Und die sagten im Kollektiv, gemeinsam da sitzend, hässliche Sachen. Mm. Und dann haben wir die ein bisschen getrennt und unter vier Augen ein paar Gespräche geführt. Und dann kam das raus, wovon ich glaube, dass es eigentlich der Kern von Menschen ist. Mm. Die sagten, na ja, wir wissen ja, das sind nicht alles böse Menschen. Mm. Da kommen auch viele gute Menschen. Aber da kommen ein paar böse Menschen. Mm. Und wir möchten gerne, dass sie das regelt. Wir wollen, dass da ein bisschen Ordnung reinkommt. Ja. Warum sind wir dazu nicht in der Lage?
Ja, und das ist eben das, weil unsere guten Wünsche der progressiven, universalistisch orientierten Menschen. Mhm. Und diese deutsche Politik nach dem Krieg will auf mal mehr konservative, mal mehr sozialdemokratische oder liberale Weise gut sein. Das ist praktisch ein Gebot, was nach dem tiefen Fall Deutschlands über aller Politik. Wir wollen gute,
was auch ein hehres Ansinnen ist.
Wir wollen auch nichts anderes haben.
Genau.
Wir wollen das. Mhm. So, und dann kommt aber eine Verführung, über die ja auch schon viele Texte verfasst worden sind, dass wir aus dem Bedürfnis heraus, die zu uns kommenden freundlich zu empfangen, nicht mehr zu unterscheiden vermögen, wo ist ein Stoppschild angezeigt. Dass wir es für tolerant halten, wenn wir über schlimmste Übergriffe gegenüber weiblichen Menschen aus Zuwandererfamilien schweigen, weil die Mehrheit ist ja anders. Deshalb besprechen wir, dass wir über einen massenhaft vorkommenden Antisemitismus erst anfangen zu reden, als es auf der Straße so aggressiv wird, es aber schon Jahrzehnte vorher gab. Aber das würde dann nicht als fortschrittlich, nicht als human gelten, so zu tun, als wären alle Ausländer nun so und so. Und indem man die Wirklichkeit schönt, oder indem man die Brüche der Wirklichkeit semantisch überdeckt, also mit Wortwahl im Grunde Wirklichkeit schönt, verliert man Vertrauen.
Nochmal Kommunikation, Herr Gauck, und ganz anderes Thema, weil wir hier so ein bisschen ein bilanzierendes Gespräch führen. Wie empfinden Sie sozusagen die Sprechfähigkeit der deutschen Regierung in Bezug auf Israel und Gaza?
Ja. Wir Deutsche sind da in einer besonders schwierigen Situation. Ich habe also schon als Präsident und später wieder, auch zuvor schon, immer wieder meine Überzeugung Ausdruck verliehen, dass wir Deutsche das allerletzte Land sein dürfen, das die Solidarität mit Israel verlässt. Das geht nicht. Wir sind mit einer historischen Schuld beladen. Es gibt keine persönliche Schuld der heute Lebenden. Aber es gibt da eine historische Verantwortung, die keine deutsche Regierung je geleugnet hat. Man findet dann unterschiedliche Ausdrücke für diese Solidarität. Aber zu der stehen wir. Und nun ist der Streit ewig darüber, dürfen wir denn Israel kritisieren oder ist das schon Antisemitismus?
Exakt.
Und da muss man sagen, eine Reihe derer, die Israel kritisieren, sind rechte oder linke Antisemiten. Das waren sie schon immer und das werden sie vermutlich auch bleiben. So, dann gibt's einen Zwischenraum. wo wir sehr sorgfältig darauf achten müssen, wenn wir bestimmte Parteien in Israel kritisieren, dass wir mal zuhören, wie ist die kritische Debatte in Israel selber und uns daran orientieren. Es ist nicht unsere Aufgabe, zu sagen, was Israel tut, können wir alles nachvollziehen. Nein. Also ich selber habe große Schwierigkeiten mit dem Ministerpräsidenten Netanyahu und die haben sich auch nicht groß gelegt, als ich ihm selber begegnet bin.
Und wie haben Sie den erlebt?
Ja, der erklärt einem alles. Das sind ja dann diplomatische, freundliche Begegnungen und er weiß, wie intensiv meine Gefühle für Israel und das Lebensrecht Israels sind. Das sind einfach, ich gehöre halt zu der Generation, die total erschüttert war, als ich begriffen habe als junger Mensch, was die Generation meiner Eltern veranstaltet hatte. Ja, das ist ein so, das geht nie wieder raus aus meinem Herzen. Und deshalb bin ich ein geborener Philosemit. Und das ist eben dann total peinlich, wenn du aus einer großen Sympathie heraus eine Arroganz von Siedlerparteien siehst, die unerträglich ist, ja, die sich Rechte anmaßen, die ihnen nicht zustehen. Und du Unverhältnismäßigkeit bei politischen Entscheidungen siehst, auch bei Kampfhandlungen. Und dann bist du nicht gezwungen,
als Israel... Sie sprechen jetzt auf Gaza an.
Ja,
und Sie sagen, das ist unverhältnismäßig.
Ja, also Teile dieser Aktion werden jedenfalls von mir als unverhältnismäßig empfunden. Mhm. Und gleichzeitig gehöre ich nicht zu denen, die so tun, als wäre das irgendwie eine Art von Völkermord, sondern ich sehe, dass dort ein Judenmord sondergleichen stattgefunden hat, auf den Israel reagieren musste. Mhm. Und ein Land, das weiß, wohin Ohnmacht führt, ein solches Land wird sich bei einem so massiven Angriff eben, du musst dir vorstellen, wenn das wäre so, als wenn in Deutschland die Franzosen oder Dänen gekommen, über die Grenze gekommen wären und hätten mehr als 10.000 Hamburger oder Kieler gekillt oder Saarbrücker. Ja, das, was dann los gewesen wäre. Und deshalb gehört zu unserem Urteil über die Kriegsführung Israels das Erkennen, hier findet was anderes statt als in der Ukraine. Ja, kein Ukrainer ist losgezogen und hat da aber 1.000 Russen gekillt. Aber die Hamas hat in ihren Grundsatzdokumenten und in ihrer Praxis ein Vernichtungsprogramm. Mhm. Und deshalb ist dieser Krieg nicht ein gerechter, aber ein gerechtfertigter Krieg. Mhm. Aber auch da muss man sich fragen, wie kommt man raus? Und muss bei der Kriegsführung die Exit-Strategie bedenken. Was will ich mit welcher Kriegsführung eigentlich erreichen? Und das fragen die Amerikaner, ja, jedenfalls diese Amerikaner, die noch regieren, die Israelis. Und selbstverständlich dürfen wir Deutsche das auch fragen. Ja?
Warum passiert das dann nicht?
Ja, das wird schon passieren. Also ich denke, dass alle...
Naja, also... wir werden in
der... Denken doch nicht, wenn unsere Außenministerin oder der Kanzler dahin fährt, dass wir nur denen schöne Augen machen.
Nee, das ist mir schon klar. Ja. Aber wir reden über Kommunikation. Mhm. Das, was in der Öffentlichkeit sozusagen ankommt, wird dann auch dann in der palästinensisch-arabisch geprägten Community, wie man heute sagt, eher als dröhnendes Schweigen wahrgenommen.
Ja.
Und es, wie erleben Sie das?
Ja, das geht mir natürlich nicht so, sondern ich weiß, warum wir hier gehemmt sind. Und ich finde es richtig.
Dass wir.
Wir sind aufgefordert, hier eine Zurückhaltung. Also ich, jedenfalls als älterer Deutscher, ist es mir, selbst wenn ich diese Empfindung habe, die ich eben geäußert habe, bezüglich der Verhältnismäßigkeit. Aber ich möchte nicht. Ich bin im Krieg geboren und ich möchte nicht
1940,
ein moralischer Lehrer.
Krieg,
ja,
buchstäblich.
Ja, ich möchte nicht ein moralischer Lehrer sein als älterer Deutscher, der den Israelis sagt, was menschlich ist und was nicht menschlich ist. Das möchte ich nicht. Und deshalb empfinde ich diese Zurückhaltung der Deutschen nicht als dröhnendes Schweigen, sondern als
ein. Ich sage nur, wie das teilweise empfunden wird. Ne? Das ist auch nicht meine Haltung. Dennoch hatten Sie, das war glaube ich 2012, als Sie in Jerusalem waren, da haben Sie nachgedacht über den Begriff der Staatsräson, der 2008, glaube ich, durch Angela Merkel das erste Mal sozusagen etabliert worden war. Sie haben sich den nicht zu eigen gemacht. Und wir hören einmal kurz rein, wie Sie es begründet haben. Das ist ein sehr interessantes Dokument.
Ich will mir nicht jedes Szenario ausdenken, welches die Bundeskanzlerin in enorme Schwierigkeiten bringt, ihren Satz, dass die Sicherheit Israels deutsche Staatsräson ist, politisch umzusetzen.
Ja, also ich habe das später kommentiert, dass das ein Anfängerfehler eines Bundespräsidenten war, weil ich da ein bisschen auf das Feld der Regierung gegangen bin und das gehört sich eigentlich nicht für den Bundespräsidenten. Ich habe dann später viel Mühe darauf verwendet zu sagen, das hat nichts mit einer Distanzierung von dieser unbedingten Solidarität mit Israel zu tun. Das habe ich in Reden und Interviews immer wieder betont. Also in der Sache, wir gehören zu Israel aufgrund der Verpflichtung, die aus unserer Schuld erwachsen sind. Und das zwingt uns nicht, jede israelische Politikentscheidung gut zu heißen, zwingt es uns nicht. Deshalb sind wir, obwohl enge Freunde, auch aufgefordert, dann kritisch zu sein, wenn wir mit unseren Werten Probleme haben, die israelische Politik oder Teile der israelischen Politik zu werden. So, und dann kommt hinzu, dass der Begriff der Staatsräson natürlich so ein bisschen ein etwas schwammiger Begriff ist. Und wenn man darunter Solidarität versteht und nicht weggehen, wenn es heiß wird, sondern solidarisch bleiben und an der Seite von Israel bleiben, dann ist es gut. Und in diesem Sinne will ich das verstanden wissen.
Ja, Sie haben in dem Zusammenhang auch über die Siedlungspolitik nachgedacht damals. Und wenn man sich das heute nochmal anschaut, auch das ist sozusagen in seiner Klarheit, ist unzweifelhaft, was damit gemeint ist. So ein Satz, den würde man so wahrscheinlich heute in der Schärfe nicht mehr unbedingt formulieren. Wir hören mal kurz rein.
Herr Präsident, die derzeitige palästinensische Führung will nach Ihrer und nach meiner Überzeugung den Frieden. Sie muss diesen Kurs aber gegenüber radikalen Kräften behaupten. Deshalb wünscht sich mein Land, wünscht die EU sich und wünsche auch ich mir, dass Israel in der Siedlungspolitik ein Zeichen setzt.
Ja, das fand ich nun nicht so besonders mutig. Ich habe mir ja ein bisschen...
Sie stehen nicht zu dem Satz auch.
Ja, selbstverständlich. Und wissen Sie, ich stand da in dem Büro von Netanyahu, da zeigt er mir, wo die Siedlungen sind. Und das sei doch eigentlich lächerlich, wie wenig das ist. Und dann habe ich zu ihm gesagt, ja, wenn es so wenig ist, warum ist es denn für Israel ein Essential? Dann kann man hier ja eben auch ein Zeichen setzen.
Kann man es auch lassen.
Eine oder andere. Und dann, wenn man erlebt, welche Rechte den Siedlern dort zustehen und wie das Militär auch die aggressivsten Siedler dort schützt und stützt. Wissen Sie, ich bin keiner, der diesen arabischen Terrorismus irgendwie übersieht oder kleinredet. Aber es gibt auch dann eine Arroganz in diesen Siedlerparteien, die eben schwer zu ertragen ist.
Ja. Ja,
und die mit unserem Verständnis von universellen Werten, naja, da musst du ganz schön schlucken. Ja. Das, was mich immer noch stillhalten lässt, ist, dass Israel eine Demokratie ist. Und es ist die einzige funktionierende Demokratie in der ganzen Region. Und das ist ein unglaubliches kulturelles und politisches Element, dass sowas geht in dieser Region. Und deshalb spreche ich nicht hier gegen eine Parteienvielfalt. Aber auf Plattdeutsch würde man sagen, what to fail is, is to fail. Ja? Und es gibt wie in Deutschland viele Israel-Parteien, die nennen meine Freunde Nazi-Parteien. Ja? Also so ungefähr, weil es eine Arroganz derer gibt, was die Rechte der anderen betrifft. Und ich mache mir diese Sprechweise nicht zu eigen, weil ich ein Deutscher bin. Aber die israelische Debatte ist schon äußerst heftig. Die
ist hart.
Die innerisraelische Debatte. Und das ist, sowas kennen wir in Deutschland gar nicht. Mhm. Und ich bin dann natürlich auf der Seite, also meine Freunde oder Bekannten, die ich da habe, die wählen solche Parteien nicht. Ja. Und die suchen händeringend nach Ausgleich und fragen immer wieder, geht die Zwei-Staaten-Lösung nicht doch oder sowas. Und ich leide mit diesen Menschen. Und das ist so, natürlich wünschst dir, du hättest einen Schlüssel in der Hand, du hast ihn aber nicht. Und also Loyalität zu empfinden gegenüber einem engen Freund heißt nicht, alles und jedes, was er tut, umstandslos zu bejahen. Und da werden wir schon einen Weg finden, diese unbedingte Solidarität zu bewahren und gleichzeitig auch deutlich zu machen, hier wünschen wir Israel einen Weg, der ja, an den Ausgang von Konflikten denkt und an die Zeit danach. Mhm. Wer soll dann unser Verhandlungspartner sein? Aber ich möchte mich da nicht weiter zu äußern.
Ich würde gerne was anderes fragen, Herr Gauck. Ja, es ist ein schwieriges Thema. Mhm. Wenn Sie jemanden wie Netanyahu, weil Sie gerade auch sagten, wie das so abläuft, auch so ein Gespräch. Wir haben vorhin über Joe Biden gesprochen. Sozusagen ein kleiner Schritt zur Seite. Was ist es, was diese Leute dazu bringt, unglaublich an der Macht zu klammern? Ist Macht tatsächlich eine Droge?
Naja, das ist jedenfalls oft genug so beschrieben worden. Und du siehst also, nehmen Sie mal den Bundeskanzler Helmut Kohl, der so große Verdienste hat um die Wiedervereinigung Deutschlands. Und wenn man sich vorstellt, dass er, als das Werk der Wiedervereinigung gelungen war, gesagt hätte, so, ein Lebenstraum von mir ist in Erfüllung gegangen und ich konnte daran mitwirken. Und er wäre dann gegangen. Das wäre doch toll gewesen, sowas zu erleben. Und deshalb ist das, was Sie eben fragten, ich bin ja kein Psychotherapeut, sondern nur Leser. Und dann kriegt man eben mit, dass das auch so eine Art, du kommst in ein Lebensgefühl, das rauschähnlich ist. Ja? Und wenn du dann nicht mehr im Besitz dieser Macht bist, dass du dann also als so ein Persönlichkeitstyp Defizite empfindest wie einer, der in einer Entziehungskur ist. Ja, also da will ich nicht hin. Und schauen Sie, so musste dann eine junge ostdeutsche Politikerin da einen Hebel ansetzen, um diesen verdienstvollen Mann aus der Politik raus, aus der führenden Politik rauszubringen. Und wie schön wäre das gewesen, wenn er als gereifter Politiker eben seine Ernte in einer anderen Weise hätte einfahren können.
Deswegen die Frage, sollte man das begrenzen? Sollte man sagen, 2 Legislaturperioden?
Oh. Ja, aber da soll das deutsche Parlament drüber reden.
Aber Sie würden es machen?
Es hat jedenfalls, es hat was für sich, ja. Und man kann es vielleicht mal durchbrechen, ja, aber gut, also wenn Sie Konrad Adenauer fragen würden, würde er sagen, das macht man lieber nicht. Mhm. Und vielleicht Helmut
Merkel
Kohl
auch nicht.
Ja, Frau Merkel, die Leute hingen auch noch immer an Frau Merkel. Ja, und sie hat das auch gespürt. Ja.
Aber ist das sozusagen die Begründung dafür?
Naja, das wissen wir, das weiß ich nicht genau. Wir sind ja
im Sinne von rechtfertigt das dann? Oder muss man von sich aus sagen, gerade wenn man jemand wie Frau Merkel ist ja jemand, den ich nur aus der Ferne im Wesentlichen kenne, die aber auf mich immer sehr viel einfühlsamer wirkt, als es manchmal so im harten politischen Geschäft wirkt, sehr viel empathischer auch ist, das spürt man das doch, dass man irgendwann über dem Zenit ist.
Naja, also bei einer Frau, die sehr klar gesehen hatte, dass die Zeit von Kohl enden müsse und die dann mehr Mut hatte als berühmtere männliche Mitbewerber im politischen Raum, da hat man sie wieder neu kennengelernt. Sie hat auf jeder Stufe ihrer politischen Entwicklung ja dazugelernt. Und von daher, ja, das weiß ich. Ich bin gespannt auf ihre Memoiren. Wir warten alle darauf.
Haben Sie ihr zum Geburtstag gratuliert?
Ja, selbstverständlich. Ich habe ihr gratuliert. Und sie weiß ja, an welchen Stellen ich ihr kritisch gegenüberstehe, wenn ich an die Nord Stream 2-Entscheidung denke, mit der Gasleitung, wo sie zusammen mit großen Teilen der deutschen Wirtschaft meinte, das sei ein privatwirtschaftliches Projekt. Diese Auffassung konnte ich nicht teilen. Und trotzdem, ich habe hier in diesem Raum mal gesagt, wenn sie nicht mehr da ist, dann werden sich manche noch nach ihr umschauen. Und es ist so, dass du natürlich eine Regierungschefin, die mit multiplen Krisen sich auseinanderzusetzen hatte, die auf beginnende Zerfallsprozesse in Europa konstruktiv reagieren musste, da gewinnst du auch einen Respekt, ja, trotz mancher Fehler, die da dann auch vorgekommen sein können. Nicht? Und deshalb war es selbstverständlich, dass ich ihr gratuliere.
Ukraine. Ja. Sicherheit. Sie haben vor 10 Jahren im Zuge der Münchner Sicherheitskonferenz eine Rede gehalten, auch 2014, die es in sich hatte. Wir schauen einmal kurz rein.
Die Bundesrepublik sollte sich als guter Partner früher, entschiedener und substanzieller einbringen.
auch wer nicht handelt, übernimmt doch Verantwortung. Es ist trügerisch, sich vorzustellen, Deutschland sei geschützt vor den Verwerfungen unserer Zeit wie eine Insel. Ich muss wohl sehen, dass es bei uns neben aufrichtigen Pazifisten jene gibt, die Deutschlands historische Schuld benutzen, um dahinter Weltabgewandtheit oder Bequemlichkeit zu verstecken. In den Worten des deutschen Historikers Heinrich August Winkler ist das eine Haltung, die Deutschland, ich zitiere, ein fragwürdiges Recht auf Wegsehen bescheinigt, das andere westliche Demokraten nicht für sich, Demokratien nicht für sich in Anspruch nehmen können. So kann dann aus Zurückhaltung so etwas wie Selbstprivilegierung entstehen. Und wenn das so ist, werde ich es immer kritisieren.
Wie ist das angekommen?
Wo ich recht hatte. Wissen Sie, ich hätte mir gewünscht, weniger Recht zu bekommen durch die Geschichte. Dass ich vielleicht zu früh oder falsch gewarnt hätte. Im linken publizistischen und politischen Milieu kriegte ich ja ein bisschen was auf den Hut.
Das war was
als
los,
wäre
ja.
ich für den Krieg. Also ein großer Quatsch ist, aber... ich habe etwas gesehen, was ich unbedingt, wo ich dran mitwirken wollte, dass es sich ändert. Und ich muss sagen, ich bin auch durch einen Kollegen von Ihnen, der damals für den Spiegel geschrieben hat, sich gefragt hatte in der Zeit, als ich Präsident war, ob Deutschland ein gefesselter Riese sei oder sowas ähnliches. Da gab es so die Frage, nehmen wir unsere Rolle wahr? Und ich habe schon zu Beginn meiner Präsidentschaft gedacht, ich werde mal mit Deutschland sprechen, dass es sich mehr zutrauen kann, weil es ist glaubwürdig geworden. Es ist vertrauenswürdig geworden und glaubwürdig. Es ist nicht nur stark auf manchen Gebieten der Wirtschaft oder des Fußballs, das gab es mal, sondern wir haben auch Stärken, die wir im Grunde als Angebot in der Welt präsentieren können. Mhm. Diese Rechtstreue einer Bevölkerung, die Achtung vor dem Recht und dem Völkerrecht, die Friedenswilligkeit und diese sichere Möglichkeit für alle Menschen, ihre Bürger- und Menschenrechte zu nutzen. All das war in einem Maße stabil geworden, dass ich die Freude, die normale Menschen über so etwas empfinden könnte, vermisst habe in Deutschland. Im Gegenteil, in dieser Nationalkultur des gediegenen Verdrusses machte sich der verdächtig, der sich im Grunde freute, in diesem Land zu sein. Ja, in den intellektuellen Zirkeln war man dann ein bisschen abseitig, wenn man also Glücksgefühle oder auch Freude an der Demokratie, wie sie gewachsen war. Und dieses so gewordene Deutschland lernte ich dann zu schätzen. Und das war so ein Unterschied zu meinen jungen Jahren, als ich dieses Land wegen des tiefen Falls verachtete. Und plötzlich am Abend meines Lebens sehe ich das Land an und es hat sich auf eine ja fast wunderbare Weise gemausert zu einer glaubwürdigen und verlässlichen Demokratie. Das ist was ganz Großartiges. Und ich wollte, dass meine Landsleute dies in der Tiefe, nicht nur im Denkmal, ist alles ganz gut, sondern in der Tiefe empfinden, dass dieses Land fähig ist zum Guten. Mhm. Und dann musst du ihnen das zusprechen. Und das ist der Grund, warum ich eben gemeint habe, wir dürfen doch mal genauer hinschauen. Mhm. Und dann sehen wir, dass wir verlässlich sind, dass wir nicht kriegslüstern sind. Und weil das so ist und wir weder Militärs noch Politiker haben, die andere Länder bedrohen, dürfen wir auch international eine Rolle spielen, die wir uns nach dem Krieg mit tiefem Recht verweigert haben. Ja. Aber dies ist ein anderes Deutschland. Und das musste zum Ausdruck gebracht werden.
Sie haben in dem Zusammenhang 10 Jahre später gesagt, die Taurus-Marschflugkörper hätten wir längst liefern sollen. Ich frage mich, was steckt hinter dieser Zögerlichkeit? Das kann doch kein Zufall sein.
Ja. Ist das Bemühen eines Bundeskanzlers, das richtige Maß und den richtigen Weg zu finden und er meint, dann genügend Deutsche zu kennen, die Ja, die gibt es natürlich, das meint er nicht nur, sondern die gibt es, die sich fürchten auch vor einer Rolle, in der Deutschland vielleicht sogar so etwas wie eine Führungsrolle übernimmt. Und das kann ich alles sehr gut verstehen. Ich mochte mir auch kein Deutschland vorstellen, das alleine vorangeht, sondern habe auch als Präsident immer gesehen, dass wir mit Frankreich zusammen diese Rolle auch zu führen wahrnehmen. Das sind einfach historische Erinnerungen, die Europa auch prägen, die eine alleinige Führung Deutschlands mir als ungut, das erschien mir ungut. Aber sich Führung zu verweigern, und dazu haben Sie auch dies eben eingespielt, erschien mir wirklichkeitsfremd. Denn wenn eine der stabilsten Demokratien mit einer sehr verlässlichen Neigung zum Frieden und zur Friedfertigkeit und zur Achtung des Rechtes sich nicht zutraut, diese erworbene Verfasstheit politisch zu nutzen, dann ist das ein politischer Fehler. Und das ist dann zu Lasten von ganz Europa. Ein Deutschland, das die ihm zugewachsene Rolle nicht wahrnimmt, ist nicht nur ein Schaden für die Deutschen selber, sondern ein Schaden für Europa. Denn es gibt eine Geschichte der wiedererworbenen Rechtstreue und der wiedererworbenen Verlässlichkeit und Friedfertigkeit, der Bündnistreue. Und all das sind, wie wir heute sehen, wenn wir die Welt anschauen, sind kostbare Güter, die diese Nation jetzt prägen. Und es sind nicht nur die Defizite im Regierungshandeln. Und deshalb ist ich wünschte mir manchmal, dass unser Kanzler noch ein bisschen stärker vorangeht. Aber ich sehe auch die Schritte, die er macht und dass er aus einer Beziehung seiner Partei und seiner Person zu Teilen der Gesellschaft seine Zurückhaltung eben in der angesprochenen Frage ableitet. Das sehe ich nicht als leichtfertig, sondern als eine Besorgnis, die ich nicht teile. Und das ist ein Unterschied, ob ich jemand kritisiere wegen Leichtfertigkeit oder wegen einer Besorgnis, an der man auch drehen kann.
Ich meine, wie sich die Zeiten geändert haben. Bonner Hofgarten, 81. Stationierung amerikanischer Mittelstreckenraketen. Es war ein gewisser Olaf Scholz, damals JUSO-Vorsitzender, der das maßgeblich auch mit initiiert hat. Derselbe Olaf Scholz stimmt jetzt, und zwar ohne größere öffentliche Debatte, ich nehme sie zumindest nicht wahr, der Tatsache zu, dass wieder amerikanische Mittelstreckenraketen in Deutschland stationiert werden. Und interessanterweise, und das ist fast schon ein Paradox, ist es dann Friedrich Merz, ist es die CDU, der sagt, da habe ich aber Bauchkrummeln. Das müssen wir mal als Gesellschaft verhandeln. Ich fühle mich nicht wohl dabei.
Ja, also der Herr Merz will sich nicht anhängen lassen, dass er als CDU irgendwie kriegslüstern sei.
Und deshalb, weil er die Landtagswahl in Ostdeutschland im Blick hat?
Ja, deshalb signalisiert er nun, dass er das jedenfalls nicht einfach so locker wegsteckt.
Ist das eine taktische Äußerung?
Ich denke schon, ja.
Ja. Der meint das gar nicht so.
Naja, er findet, dass seine Partei in den anstehenden Wahlen nicht an einem einzigen Thema scheitern soll. Sondern er hatte ein Angebot, ein politisches Angebot, das er für wichtig hält. Und von daher versucht er, eine möglicherweise, wenn es eine Wahlkampfstrategie ist, was ich vermute, versucht er, sagen wir, Irritationen möglichst niedrig zu halten.
Okay, aber die Debatte, aber die gesellschaftliche Debatte, ne?
Ja, aber interessant ist doch Olaf Scholz in diesem Punkt. Sie haben ihn ja charakterisiert als jungen linken Sozialdemokraten. Und wir sehen heute in Deutschland, dass eine ganze Reihe sehr erwachsener, zum Teil schon das Rentenalter anstrebenden jungen Männer kommt und sagt, als Jugendlicher Wehrdienstverweiger, heute würde ich anders entscheiden. Und wir sehen nicht nur Anton Hofreiter, sondern wir sehen viele Vertreter einer einst pazifistischen Partei oder Politik, die angesichts der blutigen Fakten dieses neuen Jahrtausends und dieser neuen Realität eines unprovozierten Angriffskrieges sagen, jetzt muss ich neu nachdenken über Verteidigung. Und Olaf Scholz kann, wenn er seine monumentale Rede von der Zeitenwende ernst nimmt, er kann nicht kritisch sein gegenüber einer Politik, die dem Aggressor signalisiert, Wir haben dich verstanden. Wir sehen, dass du das machst, was dir möglich ist. Du lässt dich nicht durchs Völkerrecht binden, sondern du nutzt die Möglichkeiten, weil du es kannst und weil andere dich nicht hindern. Genau. Und wir werden uns zurückbesinnen auf eine Haltung des alten Westens, der, egal ob es friedensbewegte Bevölkerung gab oder nicht, genau wusste, übrigens wie Willy Brandt auch es wusste. Wir brauchen eine Politik, die dem anderen, einem Gegenüber, der das Recht nicht achtet, aber Respekt vor Stärke abnötigt. Mhm. Und deshalb war eine Politik der Stärke damals friedenssichernde Politik, was viele Friedensaktivisten damals nicht wahrhaben wollten. Und Sie wissen, wie es Helmut Schmidt erging, als noch 12 oder 7 Genossen ihm folgten und alle anderen waren so friedenssüchtig, dass sie die Nachrüstung für einen politischen Fehler hielten. Er hatte recht. Und dieses Darstellen eines Westens, wir sind bereit zu reagieren, wenn die Aggressivität immer weiter und übermütiger geht und mehr Länder bedroht. Mhm. Hier wird eine Grenze errichtet, die dem gegenüber dem Kriegshetzer und Kriegsbrandstifter sagt, du kannst dir nicht alles erlauben. Und das muss natürlich einer wie der Bundeskanzler, der sich der Realität verpflichtet fühlt, der muss das sehen. Das sieht er. Deshalb wird in Deutschland auch ein Zentrum errichtet von den Amerikanern, wo wesentliche militärische Entscheidungen dann gefällt werden. Und wissen Sie, das ist mir doch als Christenmensch alles nicht total sympathisch. Aber noch unsympathischer ist mir eine Politik, die durch Nichtstun und Wegschauen und durch freundlichen Blick auf den Aggressor meint, den beeinflussen zu können. Und unsere lieben Truppenteile von AfD und Wagenknecht-Partei, die meinen ja, durch dieses magische Verhalten, wir schauen da mal freundlich in die Richtung, würde sich aggressive Politik ändern lassen. Ja? Genau. Schwerer Fehler, aber so sind sie nun mal.
Ich habe gleich noch ein paar mehr Fragen dazu. Noch eine Frage, weil wir vorhin dieses Bild gesehen haben, Sie mit Putin. Wir haben uns beide hier schon einmal darüber unterhalten. Es gibt diese Rede von Ihnen in Gdansk, 2014, glaube ich auch, wo Sie damals sinngemäß sagten, wenn man jetzt nichts tut, ging damals um die Krim, dann verstärkt das den Appetit des Aggressors. Sie haben das damals auch sehr klar begründet und ausgeführt. Nur weil wir Sie hier nebeneinander sehen und auch weil ich die Geschichte Ihres Vaters, Ihre Familiengeschichte im Kopf habe, ja, der von Sowjets verschleppt wurde und Jahre später wieder auftauchte. Und weil ich viele Gespräche auch geführt habe über diese auch strukturelle Gewaltbereitschaft, die es in dieser Gesellschaft gibt. Und das sage nicht ich, sondern das sagen Russen, die hier sitzen. Ja. Jemand wie Schumatzky zum Beispiel. Als Sie diesen Mann erlebt haben, mit dem wir Sie da gerade sehen, haben Sie das gespürt?
Naja, jedenfalls wusste ich, wen ich vor mir habe. Und wir sind uns ja begegnet in einer Phase, wo die Aggressivität noch nicht so eklatant zutage getreten ist. Putin hat ja erst nach der Jahrtausendwende, also noch 2004, hatte an der NATO und NATO-Erweiterung nichts auszusetzen. Das muss man sich immer noch mal deutlich machen. Also in den 90er Jahren gibt es NATO-Russland-Verträge, man harmoniert.
Genau.
Und 99 sagte der BBC, NATO kein Problem. Noch 2004 gibt es so eine Äußerung. 2007 hat er sich geändert.
Genau. Da gab es diese Wutrede.
Ja, ne? Da kommt die Wutrede in München. Und da hat er gemerkt, er hat es nicht geschafft, seine Gesellschaft zu demokratisieren. Dieses Russland ist nicht anschlussfähig an dieses Europa. Und jetzt muss er einen eigenen Weg definieren. Und dann besinnt er sich auf alte reaktionäre Nationalisten wie Iljin und einen noch Lebenden, der heißt Dugin. Und bastelt sich nun eine Ideologie zusammen, die er in den 90er Jahren und auch 2001 noch nicht so präsent hatte. Und mir ist natürlich bewusst gewesen, was ihn geprägt hat. Und mir ist jetzt, wenn ich unterwegs bin in Deutschland, um über mein Buch zu sprechen oder Vorträge zu halten, erinnere ich viele an die Herrschaftstechnik der Sowjets, die er da erlernt hat als KGB-Mensch. Ja? Also den Leuten nicht die Macht zu geben, zu wählen, abzuwählen und dann diese Wegnahme von Rechten und das Inbesitznehmen des Rechtes durch die Macht, das Recht in der Hand der Macht, dann die Medien kontrollieren, einen Angstapparat als Geheimpolizei schaffen. All das haben wir wieder. Das heißt, diese Herrschaftstechnik, die hatte er immer im Kopf und die wendet er jetzt brutal an. Und deshalb sind seine Verhaltensweisen im Inland bis hin zu Morden an politischen Gegnern, auch die Kriegsführung in Tschetschenien damals oder in Georgien, alle diese Elemente, die haben wir zu gering bewertet, weil er noch in der Anfangsphase so ein bisschen so tat, als würde er an die gorbatschowsche Idee des Hauses Europa glauben, so seine Rede 2001 im Deutschen Bundestag. Und tatsächlich aber hat er dann in den nach der Jahrtausendwende diesen Schwenk vollzogen und das dockt nun an ein sehr altes russisches Selbstverständnis.
Aber Ihnen war das damals klar, als Sie ihn getroffen haben?
Ich habe das schon mehrfach gesagt. Wissen Sie, wenn man Kommunismus erlebt hat, und da spielt die Geschichte meines Vaters keine Rolle, die ist dafür verantwortlich, dass ich früh politisiert wurde. Aber meine Haltung gegenüber dem Kommunismus als Herrschaftsform ist begründet in der Rechtsferne dieses Systems und der Unmenschlichkeit und in den Lügen dieses Systems. Das sind die Gründe. Und dieses wieder zu erleben und insbesondere eine Herrschaftstechnik, die Würde des Menschen missachtet, aber die Würde des Herrschers überschätzt und die Macht überschätzt und die Macht absolut setzt. Das alles sehe ich wieder. Es ist jetzt nur nicht unter dem Firmenschild Kommunismus, sondern Nationalismus und Imperialismus. Und da müsste man sagen, wenn ich ein linker Politiker wäre, ich wundere mich manchmal über unsere Linken oder über die Wagenknecht-Leute, eigentlich, wenn Linke so eine Form der Entrechtung der einfachen Menschen sehen, der Unterdrückung, dann sind sie weltweit empört. Es gab einmal in Europa eine Linke, die hat gegenüber einem autoritären Führer, der eine Demokratie killen wollte in Spanien, gesagt, no pasarán, ihr werdet nicht runter. Dann sind internationale Brigaden der Linken gekommen, um für die Demokratie zu kämpfen. Ja? Da gehören eigentlich die Linken heute hin, in eine Koalition derer, die die parlamentarische Demokratie und die Gültigkeit von Recht und Völkerrecht verteidigen. Aber wo sind sie? In Erstarren und sind im Wunschdenken befangen und in somit politische Blindgänger. Und schade, dass da nicht so ein linkes Protestgehen in diesem Milieu erwacht, das sagt, das sollen wir verteidigen, das sollen wir akzeptieren, nimmermehr.
Warum verfängt das so sehr, auch beispielsweise in Ostdeutschland, dass jemand wie Friedrich Merz, über den wir vorhin gerade gesprochen haben, ja selbst die Taurus-Lieferung, die er ursprünglich noch gefordert hat, mittlerweile so einkassiert und sagt, naja, so muss man nicht unbedingt. Es hat offenbar mit Rücksichtnahme auf Michael Kretschmer zu tun. Warum verfängt das so sehr? Warum verfängt sozusagen diese Idee, das mit den Russen ist eigentlich gar nicht so schlimm? Und warum ist es so? Wir haben ein Foto gefunden, das gerade in Telegram-Kanälen eine große Rolle spielt, nämlich dieses Bild hier. Friedrich Merz gemeinsam mit Julia Nawalnaja. Dieses Bild sorgt in Telegram-Kanälen und insbesondere in Ostdeutschland für große Empörung. Und ich frage mich, wie kann es sein, dass es plötzlich schon verwerflich ist, mit der Witwe eines ermordeten russischen Oppositionspolitikers gemeinsam auf einem Foto zu stehen?
Das ist eine Schande, wenn sowas geäußert wird. Und diejenigen, die das vertreten, sind schandbar. Wir haben allen Grund, voller Ehrfurcht und Hochachtung vor dem Schicksal von Alexei Nawalny zu stehen. Ein Mensch, den man erst versucht hat zu vergiften und dem man dann sein Lebensrecht abspricht, ihn behandelt wie in schlimmsten Zeiten des Stalinismus. Seine Witwe dann dafür zu schelten, dass sie seine Interessen wahrnimmt. Ich habe selber mal eine Laudatio gehalten auf Nawalny und jetzt war ich in Dresden dabei, als sie wieder eine Ehrung entgegennahm, posthum für ihren Ehemann. Und dass ein Teil der ostdeutschen Bevölkerung so blind und so taub ist, hier dann gegen so ein Bild zu protestieren, das ist eine Schande. Und kann nur sagen, wie gut, dass die Mehrheit der ostdeutschen Bevölkerung nicht auf diesem Trip ist. Aber wir haben eine relativ große Minderheit, die befangen ist durch Erfahrungen der Unterdrückung und die sich fürchten, mit denen, die früher Macht über uns hatten, sich anzulegen.
Ist es das?
Das ist bei einem großen Teil, das ist nicht jedem bewusst, aber das ist eine Unterströmung, eine psychische Unterströmung, die Menschen veranlasst. Leg dich nicht mit denen an, die dich beherrschen, vergewaltigen können und die sonst was mit dir machen können. Das ist das eine Element. Es gibt andere Elemente. Zum Beispiel wir, die Ossis, und dazu gibt es verschiedene Publikationen auch, die relativ, wir sind ja die Dummen, wir müssen immer machen, was der Westen will. Wir sind ja auch die Minderheit. Und dann gibt es so einen antiwestlichen Affekt. Man tut dann so, als hätte der Westen uns kolonisiert. Man übersieht, dass die ostdeutsche Bevölkerung möglichst schnell 1990 in den Westen kommen wollte, möglichst schnell die D-Mark haben wollte. Dass es nicht Helmut Kohl war, der die Ostdeutschen gezwungen hat, möglichst schnell zu kommen, sondern dass es die Bevölkerung war. Das tritt zurück. Dann ist es so, ja, die Amerikaner waren ja nicht bei uns. Wir haben also als Deutsche unzählige, also viele Gründe, den Amerikanern dankbar zu sein. Und die Berliner haben es wegen der Berlin-Blockade. Wir haben es wegen ihrer Zustimmung zur Wiedervereinigung Deutschlands. Da waren sie ganz anders auf unserer Seite als noch die Briten und Franzosen, die es später begriffen haben. Und wir haben also gute Gründe, den Amerikanern dankbar zu sein. Und der Ossi tut dann so, weil wir von den Russen besetzt waren, das war ja der Westen. Und man hat jetzt was, diese Teile, haben was gegen den Westen, tun so, als hätten die uns etwas Übles angetan. Und das saugt alles die AfD auf und oder auch die Partei von Wagenknecht. Und ein Unbehagen gegenüber dem Westen. Ich weiß es nicht, was das ist. Es kommt so Verschiedenes zusammen.
Es ist natürlich auf jeden Fall auch viel Anti-Amerikanismus.
Es gibt natürlich auch Menschen, die in der Übergangsphase so verunsichert waren, weil sie ihren Job verloren haben. Und die also gerade wenn sie schon älter waren, ich war 50, das und diese Generation hatte es schwer.
Genau.
Das sind Menschen, die mussten unendlich viel lernen und sind dann oft auch nicht angekommen in einer guten Position. Das kann ich verstehen, wenn solche Menschen enttäuscht sind vom Westen.
Ich hab mal mit, ich weiß nicht mal, wer es war, ich glaube mit Rainer Haselhoff darüber hier gesprochen, dass genau, das ist interessant, dass Sie das sagen, ein Leben mit 50 und auch jenseits der 50 ist im Grunde das, was es ist. Also danach, wenn es gut gelaufen ist, läuft es dann gut weiter, wenn man gesund bleibt natürlich. Wenn es nicht gut gelaufen ist, dann wird es auch nicht mehr richtig gut werden. Und das ist sozusagen, ne, wenn Sie mit 35 sich entschließen, Ihr Leben völlig auf den Kopf zu stellen, auch noch mit 40, sagen, ich bin heute Schreiner und morgen will ich Tierarzt sein, dann können Sie 5 Jahre Veterinärmedizin studieren und sind mit 45 vielleicht noch ein großartiger Tierarzt und haben dann noch gute 20 Jahre vor sich. Mit 50, Mitte 50 ist Ihr Leben das, was
Generation.
Es ist. Und das verstehe ich, die haben es schwer.
Das kann ich auch verstehen.
Genau, und aber deshalb, was passiert danach?
Ja, mit der, jetzt
dann steht ja ein neues, ein Selbstbewusstsein.
Lassen Sie mich das nochmal ausführen, dass es das ja auch gibt. Erstmal, wir dürfen niemals diesen Teil der Ostdeutschen, die jetzt AfD wählen oder andere schräge Parteien, für die Mehrheit halten. Sondern die Mehrheit dieser Ostdeutschen hat in einem bewundernswürdigen Anpassungsprozess äußerst schnell die Position neu bezogen, die ihr jetzt zu. Die einen hatten Riesenerfolge dabei, die anderen nicht. Und das mischt sich. Das ist also, erstmal zollen wir der ostdeutschen Bevölkerung in toto einen Respekt, dass die Mehrheit es geschafft hat. Dann sprechen wir über diese Minderheit, die zum Teil einfach fremd ist, weil sie nicht gelernt hat, in vielen Jahrzehnten sich selbst in Eigenverantwortung auszuprobieren. Du warst entweder für die da oben oder gegen die. Aber eigene, selbstbestimmte und eigenverantwortliche Aktivitäten konntest du nicht einüben. Und das hat natürlich Defizite erzeugt, die den Teil der Gesellschaft, die älteren Teil, geprägt hat. Und das, deshalb ist die Zivilgesellschaft etwas weniger stark entwickelt, nicht etwas, sondern deutlich schwächer entwickelt als in Westdeutschland, wo die Menschen verdienter oder unverdienterweise viel längere Jahrzehnte hatten, um diese Zivilgesellschaft zu stärken und die eigene Rolle als aktiver Bürger zu leben. So, und jetzt passiert Folgendes. Die Söhne und Töchter dieser 50-Jährigen, die jetzt desorientiert sind, Für die ist eine wunderbare Zeit. Sie können studieren, was sie wollen. Sie gehen nach sonst wohin und erleben die Welt als das, was ihnen zusteht. Und haben eine Fülle neuer Möglichkeiten. Ein anderer Teil, die sind weg aus dem Osten. Die sind zum Teil nicht mehr da. Einige kommen wieder.
Ihre Söhne.
Bei mir in der eigenen Familie. So, jetzt gibt's noch einen anderen Teil, über den selten gesprochen wird. Die Diktatur dauert nicht 12 Jahre wie im Westen, sondern 56. Diese 12 plus 44. Das sind 2 Generationen im Osten. Das heißt, in dieser Zeit entsteht auf vielen Ebenen Partei, Polizei, Staatssicherheit, Armee und Staatsapparat. 5 Großbürokratien, wo Menschen, die vorher keine Bedeutung hatten, eine bedeutende führende Rolle übernehmen. Sie sind Träger des Systems. Und die anderen Menschen müssen sich vorsichtig ihnen gegenüber verhalten. Sie sind die, die das Funktionieren des Systems garantieren. 5 Großbürokratien. Wenn Sie nur die Hälfte davon nehmen, die Hälfte hat gemerkt, war ein Irrtum, wir orientieren uns neu. Aber eine Hälfte davon ist frustriert. Sie haben nämlich, nicht jeder hat Geld verloren, aber sie haben ihre Rollensicherheit verloren. Sie hatten ein gefestigtes Gefühl für ein Dasein in einer Welt, die ihnen vertraut war. Nicht alles hat ihnen gefallen, aber sie haben es getragen und zum Teil haben sie es verteidigt. Und zum Teil mit Waffen und zum Teil als Geheimdienstler. Und ein Teil dieses Milieus wird immer wütend sein, dass sie diese Rolle verloren haben und gehört zu denen, die einen Dauerfrust fallen. So wie unsere Vertriebenen, die nach der Vertreibung nicht rauskamen aus einem Dauerfrust, während andere Vertriebene die neuen Situationen genutzt haben und gesagt, wir haben was verloren, aber wir starten neu durch, let's do it. Und so setzt sich diese Bevölkerung im Osten zusammen aus ganz unterschiedlichen Elementen und das ein Wesentliches ist die Unvertrautheit mit der Rolle als eigenverantwortliches Element in der Gesellschaft. Das macht ja auch Angst, wenn ich plötzlich in der Gemeindevertretung mitmachen soll. So. Und jetzt passiert in einem Ort Folgendes. Der eine ist froh und glücklich. Endlich kann er überhaupt wählen, richtig wählen. Zweitens, endlich kann er sich in den Gemeinderat wählen lassen. Und der andere sagt, oh Gott. Bloß nicht das, bloß nicht entscheiden. Partei, das ist was ganz Schlimmes. Ich nicht. Wählen, Gott, was soll ich denn wählen? Ja, die machen ja gar nicht, was ich will. Und das sind so dann die Teile der Bevölkerung, in der ein populistisches Politikverständnis immer einsammelt, was an Frust da gerade umher ist. Und dann gibt's natürlich Fehler der aktuellen Politik, die auch auf einen die erzeugen einen anderen Frust. Aber das ist ein Frust, der nicht osttypisch ist, sondern der ist gesellschaftstypisch generell.
Genau.
Und es lohnt sich eigentlich mehr. Wir haben jetzt nochmal über die Unterschiedlichkeit der politischen Kulturen im Osten und Westen gesprochen. Da gibt's eben verschiedene Faktoren, die dafür gesorgt haben. Ich will es hier noch mal ganz deutlich sagen. Es ist nicht ein Charakterproblem.
Nee.
Viele im Westen denken ja, der Ossi ist einfach undankbar.
Ja.
Und Undankbarkeit ist ein Charaktermanko. Und dann kannst du Leute sehr schnell abstempeln. Und so stempeln sich Ost und West Teile der Ossi gegenseitig ab. Der Ossi sagt, das ist ja der Ellbogen-Wessi und der Besser-Wessi. Und der Wessi sagt, das ist ja der undankbare Ossi. Gott sei Dank sind das nicht die Mehrheiten unserer Bevölkerung.
Genau.
Aber es sind relevante Minderheiten.
Mit der Bitte um kurze Antwort, Herr Gau, heißt das für Sie, der Aufstieg der AfD ist noch lange nicht am Ende?
Nein, die sind so...
Das Potenzial, das es ist?
Sie haben das Potenzial jetzt.
Und für die CDU in Thüringen beispielsweise?
Die CDU wird später wiederkommen und wird stärker...
Und wird mit wem koalieren?
Sicher nicht mit der AfD.
Mit Sarah Wagenknecht?
Wissen Sie, es ist so, es gibt Koalitionen, die darf sich kein normaler Mensch wünschen. Ja. Und sowas wird es geben. Ja, es wird im Osten ein solcher Zwang entstehen. Und da musst du dich allerdings fragen, ob es nicht einfacher ist, mit einer Linkspartei unter Ramelow zu koalieren, als mit einer BSW-Partei unter Sarah Wagenknecht. Also wünschen möchte ich das niemandem. Und auf der anderen Seite hat Wagenknecht eben auch ein paar Punkte gefunden, wo sie genügend Zustimmung erfährt.
Genau.
Deshalb ist sie auf einem Erfolgskurs im Osten und die Union hat es schwer, dagegen zu halten. Aber sie wird gezwungen sein, in Koalitionen einzuwilligen, von der man jetzt denkt, hoffentlich bleibt es uns erspart.
Ja. Würde Sarah Wagenknecht auch mit der AfD koalieren? Was glauben Sie?
Na, das kann sie sich wohl nun noch nicht erlauben. Das ist schwer vorstellbar, obwohl sie für allerhand Handlungsfähigkeit steht. Und das geht nicht. Und es wird interessant sein, weil in der Wählerschaft ist sehr interessant, wie die Bewegungen auch sind. Aber wir werden die AfD nicht los, weil wir immer in den modernen Staaten, in den modernen Gesellschaften etwa ein Drittel der Bevölkerung haben, die sich vor Wandel fürchtet. Und wenn diese Furcht nicht aufgenommen wird von traditionellen Parteien, dann reüssieren die.
Da sind wir,
so, und da sind wir an diesem Thema
was Sendung. Ganz
genau. Und das wird, deshalb wird uns diese Partei, die ich nicht schätze, wird uns erhalten bleiben. Und wir haben auch viele Gründe, sie zu bekämpfen. Aber wir sehen diesen Boden, aus dem heraus sie wächst. Das Problem ist, wenn wir sie alle Nazis nennen, spinnen wir. Also darunter gibt es so viele Nazis, das ist klar. Das ist in anderen Ländern auch so. Aber das eigentliche Problem ist das Unbehagen an der Liberalen Demokratie. Und dass sie stärker so Führung wollen, so Orban-mäßig. Ja, ja. Und, genau. Und deshalb haben die Unionsvertreter jetzt nicht die Möglichkeit, mit dieser Partei zu koalieren. Das ist nicht die Schweizerische Volkspartei. Das ist die deutsche AfD, die die bürgerlichen Kräfte langsam entsorgt hat.
Und die dem französischen Rassemblement National zu unappetitlich ist.
Und deshalb geht das nicht und deshalb kommen schwierige Zeiten für die Union. Die Union braucht ein stabiles, wertkonservatives Angebot. Sie muss wertkonservative Wähler trennen von den ressentimentgeleiteten und reaktionären Wählern. Und es gibt einen aufbauenden Konservatismus, der das Bewahrenswerte bewahrt. Und diese Botschaft ohne Ressentiment rüberzubringen, ist die Aufgabe der europäischen konservativen Parteien.
Also. Herr Gauck, viel gelernt, danke Ihnen sehr. Sie haben jetzt ein bisschen Urlaub, hoffe ich.
Ja.
Dann wünsche ich Ihnen einen schönen Urlaub und würde mich freuen, nächstes Jahr selbe Welle, selbe Stelle.
In diesem Sinne. Bedanke mich und wünsche Ihnen auch einen schönen Urlaub.
Danke Ihnen sehr. Alles Liebe, jetzt die Kollegen vom Heute-Journal Update und wir sehen uns morgen wieder. Und dann geht es genau um das, dann geht es ums Grundgesetz und insbesondere um Artikel 5, die Meinungsfreiheit. Bis dahin, Dankeschön, tschüss.